NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise. Und ich freue mich sehr. Der Schauspieler, Sänger und Sprecher Gustav Peter Wöhler ist bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Wöhler.
Hallo, ich grüße Sie, Frau Weise.
Sie sind, Herr Wöhler, das ist ja gerade schon deutlich geworden, glaube ich, auf vielen Bühnen zu Hause, auf der des Theaters, der Konzerthäuser. Mit Ihrer Band haben Sie ja auch die Elbphilharmonie schon gerockt. Sie haben oft schon vor der Kamera gestanden, meist in kleineren Rollen. Und das ist, vielleicht denken manche, das Schlichteste, aber aus meiner Sicht keineswegs das Einfachste. Möglicherweise noch öfter haben Sie vor einem Mikrofon gesessen, so wie jetzt auch im Hörspielstudio oder eben als Sprecher von Hörbüchern. Wenn man sich das alles mal so vor Augen führt, wundert man sich so ein bisschen, dass Sie sagen, ich bin von Natur aus ein sehr fauler Mensch und habe immer darauf gewartet, dass was passiert. Da müssen aber sehr viele Menschen immer wieder auf Sie aufmerksam geworden sein, oder?
Gott sei Dank. Die haben sich immer wieder bei mir gemeldet. Ja, also das ist vielleicht etwas übertrieben mit der Faulheit. Also in dem Moment, wo ich etwas mache, bin ich natürlich bei der Arbeit und konzentriere mich darauf und bereite mich vor. Allerdings bin ich faul im Sinne von mir irgendwelche Jobs zu besorgen. Also ich rufe jetzt nicht irgendwelche Produzenten oder Regisseure oder Hörfunkredakteure an und sage, so jetzt, hier bin ich, was kann ich tun? Nee, also ich warte dann schon ab. Also diese Demut habe ich dann schon.
Können Sie sich auch leisten?
Ja, bis jetzt noch, ja. Aber ich bin ja auch in Rente, von daher.
Die Musik ist Ihnen von allen Disziplinen die liebste. Das haben Sie immer wieder gesagt. Und wer je eines Ihrer Konzerte gesehen hat, der hat das auch erlebt. Was reizt Sie dann daran, denn das ist ja ein Anlass, dass wir heute uns jetzt auch sprechen, sich immer wieder regelmäßig ins Studio vors Mikrofon zurückzuziehen? Also Sie sind jetzt auch dabei bei einem Hörspiel oder einer Hörspielserie von NDR Kultur, Früchte des Zorns. Was ist der Reiz daran, einfach nur vor, ja, einfach einem Mikrofon zu sitzen, ohne Publikum in dem Moment?
Der Reiz ist natürlich, aus einem Text, aus einem geschriebenen etwas eine Person zu entwickeln, also das Ganze lebendig zu machen. Und das ist etwas, was mich reizt. Also im Theater ist es so, dass man halt eben für ein Publikum, das draußen sitzt, real spielt. Und beim Hörfunk hat es noch was Literarisches dabei. Und ich bin ein großer Literaturfan, ich lese sehr viel und ich bin immer glücklich, wenn ich das dann auch laut lesen darf, also wenn ich es von mir geben darf. Und ja, wenn man dann eine gute Regisseurin oder einen guten Regisseur, in diesem Fall Christiane Ohrhaus, das war eine fantastische Arbeit, ist es natürlich etwas, was einen noch mehr fordert. Also es wird einem noch viel mehr bewusster, was man mit Stimme und Charakter machen kann.
Sie haben auch jetzt ein Studienbuch mitgebracht.
Ja, das ist aber, das habe ich nicht mitgebracht, das habe ich überhaupt dabei, weil ich es gerade lese. Bin kurz vor Ende. Ja, also das ist so meine aktuelle Lektüre, die ich sehr liebe.
Wir wollen sprechen über Früchte des Zorns. Sie haben uns auch Musik mitgebracht für diese Stunde. Unter anderem den dritten Satz aus dem Klavierquintett von Robert Schumann. Musik, die möglicherweise die, die ihre Konzerte besuchen, jetzt nicht sofort mit ihnen assoziieren. Warum? Also ich glaube, Sie hören privat sogar relativ viel Klassik.
Ich höre privat mehr Klassik, als dass ich mich mit Rock'n'Roll auseinandersetze oder mit Pop immer mal wieder. Aber der Pop hat sich so verändert, dass ich die neuen Sachen kaum noch höre. Es sei denn, es gibt so Wiederaufnahmen, also ganz unterschiedlich. Aber bei der Klassik, egal aus welchem Jahrhundert sie kommt, ich bin ein großer Barock-Fan auch, da ist es mir dann eigentlich eine Herzensangelegenheit. Die berührt mich in dem Moment, wo sie anfängt. Und dieses Stück hier zum Beispiel von Schumann habe ich vor vielen, vielen Jahren gehört und war ganz begeistert. Und dann wieder in der Aufnahme mit Isabel Faust. Und Isabel Faust ist so für mich die Violinistin überhaupt der letzten Jahre. Und ja, ich bewundere diese Art zu spielen und ich bewundere diese Form des Klavierquintetts.
Sie ist jetzt natürlich zu hören, auch ja Anne-Katharina, mon Dieu, ich kann hier meine eigenen Zettel nicht mehr lesen, an der Geige, Antoine Tamistit, Jean-Guyen Keras und Alexander Melnikov am Klavier.
Ja.
Musik
Kultur à la carte mit Gustav Peter Wöhler und dem Scherzo aus dem Klavierquintett von Schumann. Und den Namen der einen Geigerin, den muss ich noch mal nachreichen. Anne-Katharina Schreiber. So, jetzt habe ich es richtig. Das war ich ihr noch schuldig. Ihr Instrument, Herr Wöhler, ist ja die Stimme. Und die haben vor kurzem die Landesmusikräte zum Instrument des Jahres 2025 gewählt. Wie würden Sie dieses Instrument beschreiben?
Also ein Instrument, ja klar, es ist ein Instrument, ich kann kein anderes. Und es ist natürlich ein Instrument mit vielen Knöpfen und Schaltern und Hebeln, die man dann anregen kann. Also man ist mit seiner Stimme immer man selbst und man kann da nicht viel, ja gut, es gibt ja Leute, die können damit umgehen und sie, was weiß ich, für Animationsfilme benutzen. Ich bin da nicht so ein Mensch. Also ich versuche immer, die Stimme aus mir heraus zu interpretieren. Das heißt also gar keine großen Bögen oder irgendwie keine großen Emotionalitäten, sondern eher schlicht und einfach so, wie ich auch lese. Also damit der Zuhörer im Grunde genommen mitliest und sich dann seine eigenen Gedanken machen kann. Das ist eine Geschmackssache.
Aber trotzdem ist es ja, wenn Sie singen, da eine ganz andere Art. Also das wie müssen Sie Ihre Stimme vielleicht auch vorbereiten für die verschiedenen Disziplinen?
Nee, mache ich nicht. Nee. Da bin ich, kommt meine Faulheit durch. Ich bin auch jemand, der, also ich finde, Rock'n'Roll gehört einfach in eine Schublade, die sollte man nicht großartig trainieren. Also ich bin jetzt keiner, der vorher einen Ingwertee trinkt oder einen Fencheltee oder sowas. Da bin ich eher klassischer Wassertrinker und nach dem Konzert dann auch das eine oder andere Bier. Aber es ist nicht, dass ich jetzt besonders große Stimmübungen mache. Doch, ich mache so Lockerungsübungen, das mache ich. Ja, also diese kleinlichen Sachen wie so auf die Brust klopfen mit S und so, was man auf der Schauspielschule halt so gelernt hat. Aber ich mache mich da nicht irgendwie bewusst vorher, dass ich mich da in die Stimmung der Stimme bringe.
Und bei einer Hörspielserie wie jetzt Früchte des Zorns, nach dem Roman von John Steinbeck, wie ist das da? Also da kommt sie dann wirklich aus Ihnen raus?
Also natürlich lese ich vorher die ganzen Manuskripte, dann bespreche ich mich mit der Regisseurin, was sie sich vorstellt von der Figur. Und dann geht man ins Studio und dann trifft man auf die Kollegen und man merkt das Miteinander. Also wie reagiere ich auf einen anderen Schauspieler, der spricht? Und dann wird die Figur lebendig und irgendwann ist sie in einem. Also diese Vorbereitung, dass ich jetzt ich denke mir dann nicht eine Stimmlage aus oder sowas. Oder ich meine, ah, der muss jetzt so sprechen. Oder doch, das ist ja ein ganz armer Mensch. Sowas mache ich nicht. Sondern ich nehme den Text und versuche das dementsprechend. Ja gut, wenn da eine Emphase kommt oder eine Färbung, dann mache ich das natürlich auch. Aber ich nicht bewusst die ganze Zeit.
Jim Casey heißt die Figur. Früher Prediger, jetzt in Anführungszeichen nur noch Mensch. Und er wird in dem Hörspiel wie folgt beschrieben.
Der längliche, knochige Kopf des Mannes saß auf einem Hals, der so sehnig und muskulös war wie ein Selleriestengel. Seine Augen waren schwer und standen ein wenig hervor. Und die Lider waren rot und entzündet. Seine Wangen waren braun und glänzend und haarlos. Und sein Mund war voll, lustig. Oder sinnlich.
Das war der Kollege Burkhard Klausner, den wir hier gehört haben. Er ist der Erzähler. Das entspricht nicht unbedingt, vorsichtig
Nein,
ausgedrückt,
ganz Ihrer Optik. Also mein Optik. Hals ist weder lang und sehnig, sondern ich habe gar keinen Hals. Der Kopf sitzt auf dem Nacken. Das Lustige im Mund, der Spaß, der Witz, der ist da. Ja. Aber alles andere von diesem Herrn habe ich körperlich nicht zu bieten.
Aber welche Rolle spielt das? Also, dass Sie wissen, der sieht so aus.
Und naja, das hat eine Form der Haltung. Nicht? Wie geht jemand durch? Also der hat wahrscheinlich ein anderes Tempo als ich. Wenn ich das ist nicht so bärenhaft, sondern eher ja, wie ein Stengel-Fenchel Stengel-Porri, der da durch die Welt läuft. Ja, ich weiß nicht, wie man das sonst erklären soll.
Aber ist schon so eine Art Versteckspiel, ne? Ist das nicht irgendwie ganz cool, wenn man...
Ja, natürlich. Also ich meine, man wäre... Nee, so würde ich gerne nicht aussehen wie dieser Mann. Aber es gibt natürlich so Figuren, wo man dann... zum Beispiel, ich habe mal Bartleby eingesprochen. Und da habe ich mir immer gedacht, was ist das für ein Mensch? Und dann dachte ich, genau so bin ich. Das ist auch ich. Ich möchte lieber nicht. Aber gleichzeitig auch die Figur habe ich genauso gesehen wie mich.
John Steinbecks Roman jetzt, 1939 erschienen, noch im selben Jahr gleich mit dem National Book Award und dem Pulitzerpreis ausgezeichnet, ist ja heute wieder sehr aktuell. Mm. Also er erzählt am Beispiel der Familie Jode von Vertreibung, Flucht und den Schwierigkeiten des Ankommens. Die Jodes ziehen wie Tausende nach der Weltwirtschaftskrise 1929 gen Westen, also in dem Fall dann Kalifornien, um dort ihr Glück zu finden. Werden begleitet eben von diesem Ex-Prediger Jim Casey, der hat als Prediger die Kinder der Familie getauft. Aber inzwischen ist ihm der Glauben halt verloren gegangen. Und er sagt, also ein bisschen paraphrasiert, ich liebe die Menschen. Jesus kenne ich nicht, nur ein Buch mit Geschichten von ihm. Warum müssen wir immer alles an Gott oder Jesus hängen? Vielleicht ist alles nur für die Männer und Frauen, die wir lieben. Vielleicht ist das der Heilige Geist, der menschliche Geist. Was finden Sie in dieser Figur?
Alles. Ich finde in dieser Figur A, meine Vorstellung von Gott, meine eigene Religiosität, meine Spiritualität. Ich fühle mich da sehr vertraut mit ihm. Also es ist eher eine Art Demutshaltung ans Leben oder überhaupt gegenüber den anderen Menschen. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie gehe ich mit Situationen um? Also wie empathisch bin ich? Und dafür brauche ich persönlich nicht keine Bibel, keinen Katechismus, obwohl ich da Dinge drin finde, die mir auch sehr nahe sind. Aber ich verstehe diesen Menschen ganz und gar, weil wenn man heutzutage die Kirche sieht oder das ganze Glaubensgewerke, dann geht es mir so, dass ich da eher von Abstand halte, weil ich mich persönlich da nicht wiederfinde, sondern eher in meinem eigenen. Also und nicht nur in meinem eigenen, es gibt sehr viele Menschen auch in meinem Umkreis, die so versuchen zu leben und zu handeln. Und das finde ich viel wichtiger als diese Gottes- oder Jesusgläubigkeit.
Hilft das, wenn man einer Figur sich so nah fühlt?
Ja, auf jeden Fall. Also dass je näher man an der Figur ist, also ich weiß nicht, wie Christiane, Frau Uhaus darauf gekommen ist, mich damit zu besetzen. Wir hatten schon öfter das zu tun und hatten dadurch natürlich auch Gespräche. Aber irgendwie, vielleicht lag es auch an meiner Stimme, die ist ja immer etwas höher als bei normalen männlichen Herrschaften. Und von daher hat das vielleicht auch einen Ausschlag gegeben.
Und sie ist jung?
Sie ist jung, ja. Und das mit 68. Fragen Sie mich nicht. Also da ich, vielleicht muss ich mehr arbeiten an mir, dass die Stimme wie 68 klingt. Aber ich freue mich immer, wenn ich so eine junge Stimme habe.
Haben Sie mit Blick auf Jim Casey auch sich Jesus bleibet meine Freude gewünscht? Also den Choral aus der Kantate Herz und Mund und Tat und Leben von Bach?
Nein.
Sondern?
Die habe ich mir gewünscht, weil das war einer der tiefsten Erfahrungen, die ich hier hatte mit diesem Lied. Das habe ich bei einer Freundin gehört. Da war ich hier gerade am Schauspiel aus Hamburg, 83 war das. Und die legte dann diese Platte auf und ich habe gedacht, was ist denn das? Das ist, jetzt sage ich etwas, das ist die Stimme Gottes, hätte ich beinahe gesagt. Aber das ist die Stimme, die über ein Klavier, von daher ist das Klavier überhaupt für mich eines der schönsten Instrumente, die es gibt. Aber wie jemand, und dann habe ich später gelesen, dass diese Aufnahme von Dino Lipatti ist entstanden, nachdem er schon kurz danach ist er ja gestorben. Ja. Und er hat diese Aufnahme als Zugabe gegeben, weil er der anderen Konzerte nicht mehr zu Ende spielen konnte, weil er schon so krank war und hat das als Zugabe gespielt. Und ich finde, man hört es in dieser Aufnahme, dass ein Mensch Abschied nimmt. Gleichzeitig aber auch mit einer Geste der Demut und der Liebe und des Wissens um der Unendlichkeit.
Thank you.
Musik zum Innehalten und hier irgendwie so ein bisschen auch wie aus einer nicht nur anderen Zeit, sondern anderen Dimension, finde ich. Ja. Dino Lipatti mit dem Bach-Choral Jesus bleibet meine Freunde in der Klavierbearbeitung von Myra Hess. Haben Sie diesen Choral auch schon mal gesungen, Herr Wöhler?
Nein, gesungen habe ich nicht. Gehört im Chor natürlich. Aber selbst gesungen habe ich das nicht bisher.
Würden Sie sowas überhaupt singen? Also ich meine, ich assoziiere Sie tatsächlich immer eher mit Rock- und Pop-Songs.
Ja, nein, also ich, wie soll ich sagen, also es wäre meine große Freude gewesen. Ich war damals, als ich auf dem Gymnasium war, wollte ich unbedingt in den Chor der Schule. Und zu der damaligen Zeit war es leider immer noch so, da waren die Leute, die aus einfachen Verhältnissen kamen, so wie ich, die durften nicht die großen Sachen machen. Und ich weiß, ich hatte eine sehr gute Stimme. Ich habe vorgesungen, aber nein, geht nicht und so weiter. Und das hat mich sehr getroffen. Ich durfte nicht in den Chor. Und dann hatte ich immer wieder so ein schlechtes Selbstbildnis von mir, dass ich das nicht kann. Obwohl das ja nur damals dieser blöde Chorleiter gesagt hat. Also ich hätte mich viel eher, ich weiß noch, wie ich hier damals habe ich am Schauspielhaus gemacht, Großherzogin von Gerolstein. Und da bekam ich Unterricht bei Gisela Litz hier an der Staatsoper. Das war so eine der großen damaligen Kammersängerinnen. Und die hat dann zu mir gesagt, Herr Wöhler, wären Sie doch etwas früher gekommen, jetzt sind Sie 26, wären Sie mit 18 gekommen, ich hätte Sie zu einem Tenor ausgebildet. Und das hat mich fertig gemacht. Danach bin ich nach Hause und habe erstmal zu Hause geheult, weil ich dachte, warum hast du nicht mehr Mut gehabt und hast Frau Litz angerufen und hat gesagt, Frau Litz, hier ist ein 18-jähriger Junge aus Herford, der möchte gerne Opernsänger werden. Ja, das sind halt eben so Dinge. Gut, mein Weg ist anders gelaufen. Der ist nicht schlecht, der ist wunderbar. Aber genauso mit Klavier. Wir hatten ein Klavier zu Hause und ich durfte nie Klavier spielen. Also ich durfte Klavier spielen, aber es gab als ich anfing zu spielen, wurde das Klavier verkauft. Und dann saß ich da und dann habe ich gedacht, na gut, wenn die mir das Klavier nicht nehmen, dann werde ich auch nie mehr Klavier spielen. Doof, ne?
Ja, ziemlich doof, aber immerhin singen Sie sehr erfolgreich, wenn auch nicht Tenor.
Das Sie singen bin ich schon auch, lange nicht mehr.
Jetzt nicht ausgiebig, aber zumindest kurz in der Hörspielproduktion Früchte des Zorns. Und
ja,
wir
das
hören
war so
mal kurz rein.
Jesus, oh Jesus is my Savior now. Jesus is my Savior now. Oh well, yes, sir. That's my Savior, Jesus. Jesus is my Savior.
Oh. Höllisch heiß hier auf der Straße, was?
Ja, da wird der Prediger oder Ex-Prediger aufgehalten auf seinem Weg von Tom Joad, also dem einen Sohn der Familie. Ist das eine Musik, die Ihnen entspricht denn?
So Gospel, Jazz, Soul, ja, das mag ich auch, ja, klar. Ich bin überhaupt, was Musik betrifft, mit allen Wassern geschlagen. Ich gehe auch in Free-Jazz-Konzerte und so. Mich kann man mit nichts umhauen. Doch. Schlager kann ich nicht aufstehen. Nur wenn sie lustig sind.
Die sollen Sie hier jetzt auch bitte nicht singen.
Dann bin ich sehr glücklich.
Das ist schön. Sie sind ein leidenschaftlicher Leser. Das ist ja schon deutlich geworden. Wann war Ihre Erstbegegnung mit Früchte des Zorns von John Steinbeck? Doch sicher jetzt nicht im Rahmen der Hörspielproduktion.
Nein. Das war auf der Realschule, war das? Weil ich bin ja vom Gymnasium auf der Realschule, musste ich runter, weil, na, Gott sei Dank. Das war noch vor der Schauspielschule. Also so 76, also so vor, es ist schon lange her.
Und hat das Buch damals sofort zu Ihnen gesprochen? Wie haben Sie es gelesen?
Ich habe es wirklich gern gelesen. Ich muss aber Ihnen ehrlich sagen, als ich dann das bekam, das Angebot, habe ich es gleich nochmal wieder neu gelesen. Und ich kann mich nicht entsinnen, ob es mich damals genauso gefesselt hat wie jetzt. Also das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Also ich habe es gelesen, aber ob ich das so aufgenommen habe wie jetzt mit meinem jetzigen Alter, kann ich Ihnen nicht sagen.
Ich habe es ja eben schon gesagt, es gibt ja sehr viele Parallelen zu heute. Also da lesen wir Sätze, also die Familie ist da schon gen Westen unterwegs, muss alles zurücklassen, verliert das Zuhause und ja, auch das Hab und Gut, was sie verkaufen müssen, können sie eben auch gar nicht zu einem rechtmäßigen Preis verkaufen, sondern werden da total über den Tisch gezogen. Wie sollen wir leben ohne unser Leben? Wie sollen wir wissen, dass wir es sind? Das hat mich wirklich ins Herz getroffen. Ja. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Also es gibt viele Stellen in diesem Roman, die einen wirklich ins Herz treffen. Und ich liebe zum Beispiel die Figur der Ma, also was Johanna Gasdorf gesprochen hat. Also A, natürlich so, wie sie es spricht, das machen nur ganz, können nur ganz, ganz wenige. Aber auch die Herzensgüte und die Liebe, die sie an den Tag legt und auch, dass sie sich verausgabt und dann gleichzeitig aber auch an die Menschen sieht, die noch weiter unten sind, die noch weniger haben und mit denen teilt. Also das ist praktisch so ein barmherziger Samariter-Vorgang. Aber sie macht das mit so einer Inbrunst und so einer gar nicht so sehr sie macht das gar nicht aus Religiosität, sie macht es, weil sie es will, aus ihrem Leben heraus, weil sie es so sieht, auch aus der Gerechtigkeit heraus. Und das ist eigentlich das Schöne an dem Buch, dass man sieht, wenn wir zusammenhalten würden, wenn wir alle gemeinsam diesen Weg gehen würden, durch diese ganzen Raufs und Runter, die wir im Leben haben, dann würde es uns einfacher gehen, wenn wir ohne Neid, ohne Hass, ohne Gier, sondern miteinander das schaffen würden.
Das ist ja wirklich eine Mammutproduktion. Mhm. Über 40 Schauspielerinnen und Schauspieler sind dabei. Also neben Ihnen, Burkhard Klausner habe ich eben schon erwähnt, Barbara Nüsse, Wolf-Dietrich Sprenger, Maja Schöne, Gabriela Maria Schmeide und so weiter und so weiter. Über 43 Stunden Material gab es am Ende. Wie haben Sie diese Produktion erlebt? Ich weiß gar nicht, wie viel haben Sie überhaupt von dem Ensemble gesehen?
Also ich habe gesehen den Patrick Güldenberg.
Der den Tom Joad spricht.
Mit dem. Dann habe ich den Wolfgang Michael, was mir eine große Freude war, weil ich ihn auf der Bühne immer so liebe in Berlin. Dann dieser großartige Herr Bock, Rainer Bock, den ich liebe, der den Vater gespielt hat. Dann Johanna, dann Hedi Kriegesgotte, ich liebe sie alle. Das sind alles so Stimmen und Menschen vor allen Dingen. Hinter den Stimmen sitzen ja die Menschen und das macht einfach einen Riesenspaß.
Aber wie viel arbeiten Sie dann wirklich zusammen?
Ja, man fängt ja vorher an, man setzt sich zusammen an so einen runden Tisch wie hier, bespricht das mit der Regisseurin, man liest nochmal das Ganze und dann werden so Kleinigkeiten verändert oder nochmal genauer gearbeitet und dann geht man in das Studio und dann steht man vor, so wie ich jetzt vor Ihnen sitze, man steht dann da und redet miteinander und dann steht da der Patrick und sagt, ganz schön heiß hier auf der Straße. Ich sage, ja, kann man wohl sagen.
Aber es ist ja letztendlich ähnlich wie beim Film, ne? Dass Sie erst ganz am Ende wissen, was wirklich dabei herauskommt. Am Theater ist es ja ein ganz anderes Arbeiten. Da sind Sie ja bei der Probe dabei und kennen dann logischerweise ungefähr die Premierenfassung.
Aber das ist das Interessante dabei. Also ich möchte das auch gar nicht wissen, was da am Ende bei herauskommt. Wenn ich das vorher weiß, weiß ich, was mache ich dann da? Sondern da ist ja die Regisseurin oder der Regisseur derjenige zusammen mit der ganzen Produktionsfakultät dafür zuständig, dass das dann am Ende ein gemeinsames wird. Und da muss ich darauf vertrauen und ich vertraue darauf. Also ich will überhaupt nicht jemand... Ich habe mich noch nie eingemischt. Ich sage natürlich dann, wenn ich etwas, also gerade beim Theater, wenn mir etwas nicht gefällt oder wenn ich merke, dass da komme ich nicht hin, dann versuche ich das gemeinsam mit den Leuten zu erarbeiten. Aber ich finde, da unten muss jemand sitzen. Und wenn der da nicht sitzt und seinen Beruf als Regisseur ausübt, dann kann ich dem Ganzen nicht vertrauen.
Christiane Ohaus sei sie gepriesen.
Also Christiane ist, ich würde mal, einer der Besten neben Judith Lorenz. Oh, hier habe ich was gesagt.
You are always on my mind. Wir wollen Sie jetzt auch selber nochmal richtig singen hören. Ja. Was verbinden Sie mit dieser eigenen Musik? Also es ist wahrscheinlich einer Ihrer Lieblingssongs, würde ich vermuten.
Das ist so ein Song, den singt man gerne, weil er so schön ist. Und was verbinde ich mit meiner eigenen Musik? Es bringt einfach immer wieder einen großen Spaß, mit diesen Jungs hinter mir auf die Bühne zu gehen und da zu musizieren. Und das geht halt eben von Rock'n'Roll bis hin zu diesen wunderbaren Balladen. Und ich liebe eigentlich jedes einzelne von diesen Songs.
Gustav Peter Böhler und Band. Ach.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have.
Maybe I didn't love you quite as often as I should have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely nights. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, well, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Satisfied.
Live bin ich am besten, sagt Gustav Peter Wöhler, den wir hier auch live gehört haben mit You're Always On My Mind. Ich möchte noch mal kurz anknüpfen bei Früchte des Zorns, Herr Wöhler. Das ist ja eine Großfamilie, die dann gen Westen zieht. Also Großeltern, die Eltern, Kinder in den verschiedensten Altersstufen. Die eine Tochter ist schon schwanger, deren Mann ist auch dabei. Und die Mutter, die Sie eben auch schon angesprochen haben, Ma, wird immer mehr zum Kraftzentrum und auch zum Machtzentrum dieser Familie, die eigentlich alles versucht, um die Familie zusammenzuhalten. Sie zerfällt am Ende trotzdem, sie kann das nicht verhindern. Sie sind ja auch in einer Großfamilie aufgewachsen.
Ja,
Ihre Eltern hatten eine Gaststätte in Ostwestfalen, in der Nähe von Herford. Inwiefern hat sie das geprägt, dieses Großfamilienleben?
Sehr. Das hat mein ganzes Leben geprägt, weil ich zum Beispiel am liebsten in großen Gruppierungen arbeite. Also das mag ich sehr gerne oder lebe. Ich habe sehr gerne in Wohngemeinschaften gelebt. Ich liebe, habe das Theater geliebt aufgrund des Ensemble-Gedankens, mit diesen Menschen zusammen was zu erarbeiten und auch nach der Arbeit zusammenzusitzen. Und das hat mich immer sehr geprägt. Also dadurch bin ich, was diese Großfamilie betrifft, ein Familienmensch, ein Familienmenschen in vielen Ausrichtungen, nicht? Also ob das jetzt die Familie, die Berufsfamilie ist oder die Familie der Freunde oder die Familie, die eigentliche Familie. Ich habe heute noch ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Schwester und ihren Kindern und den Enkelkindern, also zu meinen Nichten und Neffen, die im Grunde genommen alle mein Alter sind. Also mein Neffe ist 3 Jahre jünger als ich und von daher haben wir eigentlich eine sehr große Verbindung.
Hatten Sie je das Gefühl, Ihre Schwester sei Ihre Mutter?
Sagen wir mal so, ich habe nie das Gefühl gehabt, das ist jetzt meine Mutter oder meine Mama, aber ich habe das Gefühl gehabt, sie sorgt sich um mich wie eine Mutter. Also ich habe mich nie Mutterseelen allein gefühlt, das nicht. Ich habe manchmal natürlich, habe ich getrauert nach meiner Mutter, wenn man mit 8 Jahren seine Mutter verliert, dann nimmt man das nicht so leicht auf die Schulter. Aber eben aufgrund dieser Großfamilie war ich aufgehoben. Also es war halt eben der Rückhalt, dass man nicht allein sein muss, sondern gemeinsam die ganzen Höhen und Tiefen des Lebens überstehen kann.
Sie waren dann mit 14 oder 15, weiß ich jetzt nicht genau, vollweise. Mhm. Welche Rolle oder welchen Platz hat da dann die Musik eingenommen? Also trotz dieses Aufgehobenseins in der Großfamilie, war das dann auch eine Art, ja, Ersatz oder Überlebenshilfe?
Also die Musik war schon bevor ich vollweise war. Also ich habe mit 7 Jahren das erste Mal gehört. Gut, man muss dazu sagen, zu Hause lief dann Katharina Valente und Aldi und ich saß vor der Musikbox und da lief dann, da sprach der alte Häuptling der Indianer, wild ist der Westen, schwer ist der Beruf, uff. Das war alles so, was ich als Kind mitgekriegt habe und dann, weiß ich noch, habe ich im Radio irgendwann mal lief eine klassische Musik und das dachte, was ist denn das? Und dann sagte meine Mutter, mach das aus, das ist nur für reiche Leute. Und da habe ich gedacht, ach schade. Habe ich natürlich später, als ich dann älter war, nicht mehr so gesehen. Aber dann, mein Bruder war Elvis-Fan und die Musik war immer bei uns im Haushalt. Also wir waren alle sehr musikalisch, wir haben alle mitgesungen. Ich habe in der Schule, durfte ich immer so singen, also, also nicht auf dem Gymnasium, was ich eben erzählt habe, aber in der Volksschule. Und dann später war es dann halt eben auch, dass ich dann mit Freunden diese ganzen Platten von Elton John über die Beatles, über die Rolling Stones, alles, später der Jazz. Also mich hat das immer weitergezogen und dann irgendwann natürlich auch die Klassik. Ich habe dann angefangen, selber Klassikplatten, also Vinylplatten damals ja noch zu kaufen und mir das alles anzuhören. Ich habe eigentlich immer mit Musik gelebt.
Aber warum sind Sie denn dann Schauspieler geworden?
Das hat mein Religionslehrer zu verantworten. Der hat damals auf der Schule, wo ich Sozialpädagogik studieren wollte, gesagt, da habe ich mit der Band gespielt und sagte, Wöhler, kein Sozialarbeiter, Sie müssen Schauspieler werden. Ja. Und da habe ich erst gedacht, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, aber ich wollte natürlich auch immer auf die Bühne, aber als Sänger. Und dann hat er mich so lange getriezt, bis ich dann nach Bochum zur Schauspielschule gegangen bin und die haben mich dann genommen. Was soll ich denn machen?
Warum wollten Sie auf die Bühne?
Auf die Bühne wollte ich, um mich zu erklären. Auf die Bühne wollte ich, weil ich gemerkt habe, ich habe etwas zu sagen, ich habe etwas auszudrücken. Ich kann mich da unten, diese Auseinandersetzung, dieses Miteinander, dieses Miteinander reden und spielen, das hat mich immer fasziniert. Also ich fand das immer klasse. Also ich werde ja immer als Rampensau beschrieben, aber ich bin eine Rampensau, nicht weil ich jetzt unbedingt so geil darauf bin, hier alle sollen schreien, boah toll, der Wöhler und so, sondern weil ich kommunizieren kann.
Letztendlich schlägt das ja, oder schlagen wir ja dann in gewisser Weise wieder den Bogen auch zu Jim Casey.
So
also
es.
Menschen zusammenbringen, ja. Miteinander ins ja. Gespräch bringen und
ja. Ja.
zusammen stark sein.
Und die
sein.
Entwicklung von Jim Casey in diesem Roman ist natürlich auch meine. Also ich hoffe nicht, dass ich irgendwann eines Tages erschlagen werde, aber auf jeden Fall ist es ein Weg, der mich auch zusammenhält.
Was verbinden Sie mit Herbst von Franz Schubert? Hier jetzt gleich zu hören mit Christian Gerhaher und seinem Begleiter Carol Schuber.
Herbst, kann ich Ihnen sagen, das hat ganz... Ich liebe den Herbst. Ich liebe überhaupt Frühling und Herbst. Ich liebe die Zwischenräume. Und Herbst hat mich immer, weil meine Mutter ist gestorben am 8. Oktober. Und das war damals, wie man so schön sagt, in der Zeit der goldene Oktober. Und ich habe das als Trost empfunden. Also der liebe Gott, damals war ich noch sehr religiös, der liebe Gott hat mir das geschenkt, dass ich getröstet werde. Und dann bin ich da durch den Wald. Und Herbst war immer so ein Punkt. Und dieses Lied von Schubert ist natürlich auch ein Lied des Abschieds. Das ist eigentlich ein durchgängiges von das Leben bis hin zum Tode. Also dieser ganze Kreis, der dort geschrieben wird. Also dass die Aktivität des Herbstes, dieses, die Blätter rauschen so herrlich und kalt, dann ist es natürlich auch stürmisch und kalt, dann ist es natürlich auch, was hat es was zu tun mit Energie, die aber dann auch einen Abschied vor sich nimmt. Also das Jahr endet. Und das hat mich immer fasziniert. Und ich bin ja auch Schirmherr von dem Hospizen Sinus. Und ich muss Ihnen sagen, wenn man das erlebt hat, dieses Abschied nehmen müssen und können und wollen, das ist ein Geschenk, das man dann erleben darf. Und ich bin da sehr glücklich drüber, dass ich dort Schirmherr sein darf. Ich erlebe da sehr viel für mich. Ähnlich wie in diesem Lied von meinem Lieblingssänger. Ich meine, ich habe mehrere, Matthias Garner und so weiter, aber hier ist es Christian Gerhaher, der mich wirklich abholt.
Es rauschen die Winde so herbstlich und kalt, verödet die Fluren, entblättert der Wald. Ihr blumigen Augen, du sonniges Grün, so
Kultur à la carte heute mit Gustav Peter Wöhler. Auch das ein Musikwunsch von Ihnen, Herr Wöhler. Sie haben gerade schon gesagt, Sie mögen den Frühling und den Herbst sehr gerne. Eine Zeit, in der wir die Natur ja sehr intensiv auch wahrnehmen. Ist Natur auch ein Rückzugsort für Sie? Also Sie sind ja so ein Großstadtgewächs. Auf der anderen Seite mit jetzt Wohnsitz in Berlin, früher Hamburg.
Nein, die Natur ist natürlich auch in der Stadt vorhanden. Also ich habe bisher immer glücklicherweise dort gelebt, wo auch viel Natur ist. Also hier in Hamburg am Stadtpark oder an der Alster, dann jetzt hier in Berlin am Lietzensee. Und in Berlin ist man schnell mit der S-Bahn an den verschiedensten Seen. Also man kann sehr viel spazieren gehen. Aber auch als Kind hat mich die Natur, ich bin auf dem Dorf groß gewachsen. Und dort gab es natürlich an allen Ecken Natur, Wälder, Seen, was weiß ich. Und dort hat man sich aufgehalten. Man wurde rausgeschickt, man bekam Butterbrot in die Hand. Und jetzt vor 6 Uhr brauchst du gar nicht nach Hause kommen. Und das hat man gedacht, na gut, bleib ich halt eben so lange weg. Und dann hat man sich in der Natur aufgehalten und dort gespielt oder gerodelt im Winter. Es war ja alles möglich.
Welche Rolle spielen Blumen in Ihrem Leben?
Ich liebe Blumen. Ich liebe leider Schnittblumen. Und das finde ich dann nicht so schön, weil... Also nein, ich liebe Blumen, weil sie das Leben darstellen. Weil sie verwelken. Weil eine Blume kann aufblühen und verwelken und dann ist sie erstmal in ihrer Lebenspracht zu begutachten und dann verblüht sie. Und es gibt, ich lasse Blumen nie, schmeiße nie weg, wenn sie verblüht sind, sondern ich lasse sie erst noch in ihrem Dasein, bis dann irgendwann Schluss ist.
Sie haben ja gerade selber schon Ihre Arbeit als Schirmherr der Hospizinus-Stiftung erwähnt. Da gibt es im Anfang Dezember eine interaktive Führung mit Ihnen im Bucerius Kunstforum, eben in Flowers Forever, ja, ja. Blumen in Kunst und Kultur, weil Blumen ja eben uns begleiten, also sowohl bei der Hochzeit als auch ja dann
bei der Beerdigung.
Bei der Beerdigung. Ja. Durch diese Beschäftigung da mit diesem Thema, haben Sie da auch können Sie gut damit umgehen? Haben Sie dazu dann eine Nähe?
Also eine Nähe habe ich dazu gefunden. Also das war damals natürlich bei den beiden Toten von meinem Vater und meiner Mutter war das natürlich nicht so schön, aber ich habe mich dadurch auch immer weiter damit beschäftigt. Und weil ich finde, das Leben, der Tod gehört zum Leben. Ingeborg Bachmann hat gesagt, das Leben, die Chance, den Tod kennenzulernen. Und das finde ich ist das Schönste, was es gibt. Also man hat die Möglichkeit zu sterben. Man muss nicht ewig leben.
Ihr Leben wird, obwohl Ihr Mann Albert Widerspiel als Leiter des Filmfestes Hamburg ja inzwischen in Rente ist, nicht unbedingt ruhiger.
Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, seitdem ich auch in Rente bin, bekomme ich viel mehr Angebote. Ich weiß auch nicht. Ja.
Nächste Woche gibt es 2 Konzerte am 4. Dezember in der Leishalle und am Tag drauf dann in Hannover im Pavillon mit den Lieblingssongs. Was verändert sich eigentlich an der Auswahl? Also Sie haben ja schon am Anfang gesagt, es kommt nicht wirklich was Neues dazu, oder?
Doch, es sind mittlerweile wirklich wieder neue Songs. Also das neue Programm hat sich schon verändert. Es gibt ein paar, also 5, 6 Songs, die eigentlich immer dazugehören. Aber dann jetzt, wir machen immer ein Brainstorming. Also mittlerweile fällt es uns schwer, immer wieder neue Sachen zu holen, die wir auch in dieser Kombination spielen können. Weil es gibt halt massenhaft Songs, die man hätte auswählen können, aber die dann schwer zu interpretieren sind in so einer Formation. Und ich muss das ja auch irgendwie singen können. Also ich bin ja auch jetzt nicht für alle Lieder zuständig. Aber ich finde unser neues Programm, ich persönlich bin schwer begeistert, muss ich sagen. Mir macht es von Anfang bis Ende großen Spaß.
Also Sie können jetzt natürlich auch schlecht was anderes sagen, ne?
Nee, da bin ich ehrlich. Also es gab auch schon Programme, wo ich gesagt habe, da hätten wir uns ein bisschen mehr Arbeit machen müssen. Aber hier in diesem Fall, muss ich ehrlich sagen, ist es ein ganz tolles Programm geworden. Das sage ich wirklich nicht aus Eigenwerbung. Wenn Sie nicht kommen wollen, bleiben Sie zu Hause.
Sie können aber auf jeden Fall weiter Gustav Peter Wöhler erleben in der Hörspielserie von NDR Kultur, die für die ARD Audiothek entstanden ist. Da auch schon alle Teile von Früchte des Zorns in der Regie von Christiane Ohaus mit einem tollen Ensemble. Ja. Oder aber auch zu hören immer hier bei uns auf NDR Kultur im Radio samstags um 18 Uhr. Gustav Peter Wöhler, ich sag danke, schön, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen, es hat mir großen Spaß gemacht.
Und wir hören Sie jetzt nochmal mit Beschütze mich. Toll.
Schütze mich vor Größenwahn und Arroganz. Halt mich fern vom falschen Glanz. Mach mein Ego.
Ego sanft und rein. Lass mich wie klares Wasser sein. Schütze mich vor Eifersucht und Neid. Gib mir Geduld und auch mehr Zeit. Lass mich die Drogen übersehen. Und lass John Lennon wieder auferstehen.
Ich wär gern besser als ich bin. Ist nicht schlimm, ich krieg's nicht hin. Dafür zünd ich die Kerzen dann von beiden Seiten. Lass meinen Blick offen und weit. Ich weiß genau, um was es geht. Dass es sich nur um Liebe dreht. Immer du auch bist, es ist okay, so wie es ist.